Ich habe heute eine Predigtvorgabe. Ich sollte über Ermutigung predigen, weil angeblich euch das jetzt schon eine Weile beschäftigt. Und dann habe ich so innerlich gedacht, ich möchte eigentlich gerne über das lebendige Wasser predigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt manchmal Bibelverse, die einen schon über Jahre begleiten. Und diese Bibelverse, mit denen verbindet man etwas ganz stark Ermutigendes, wo man das Gefühl hat, das ist zu einem Rema, zu einem persönlichen Wort Gottes geworden. Und immer da, wo ich diesem Bibelvers begegne, da geht das Herz auf. Und da gibt es Kraft, Bestätigung und da fließt einfach ganz viel. Und manchmal ist es nicht nur, dass es ein Bibelvers ist, sondern dass man auch so ein inneres Bild hat. Und die Bibel arbeitet ja eigentlich ganz viel mit Bildern. Jesus selbst hat nicht nur viele Gleichnisse gehabt, sondern auch viele Bilder gebraucht, um seinen Jüngern und den Menschen etwas zu verdeutlichen. Und das finde ich auch stark, dass man auch mit so einem inneren Bild etwas assoziieren kann, das einen ganz stark ermutigt, Kraft gibt, Hoffnung gibt und wie so ein fester Wegbegleiter auch wird. Und deshalb möchte ich euch so in dieses starke innere Bild mit hineinnehmen. Manches ist vielleicht persönlich, wo ihr dann auch merkt, das trifft vielleicht nur auf mich zu. Aber ich glaube, vieles ist vom Heiligen Geist inspiriert, wo durch den Bibeltext oder auch durch das Bild einfach Gott zu jedem reden möchte. Und es etwas ist, wo man vielleicht gerade durch die Brille des anderen ein Bruchstück mehr von den Bruchstücken erkennt, in denen wir ja unterwegs sind und wo wir immer nur Teilbereiche erkennen können von dem, was Gottes Reich für uns bedeutet. Ja, und ich habe dazu auch wieder ein paar Folien mitgebracht. Vielleicht kann die erste schon eingeblendet werden. Und zwar, was das lebendige Wasser angeht, gibt es für mich mehrere Situationen, die ich damit verbinde. Und klappt nicht? Ach so, okay. Und zwei wollte ich euch direkt zu Anfang schon mal nennen. Die eine Situation ist vor 15 Jahren gewesen. Und zwar war ich mit einem ehemals Drogenabhängigen zusammen in dem Jugendcafé Challenge von der Walderseestraße. Damals gab es das Jugendcafé noch. Und in dem Jugendcafé kamen viele aus dem Bereich der List. Und das waren Jugendliche, die zum Teil auch, die meisten hatten einen islamischen Hintergrund. Die meisten haben schon Heftiges auch durchaus erlebt und hatten schon ein gewisses Vorstrafenregister. Und die damalige Leiterin des Jugendcafés hat gesagt, Michael, komm doch vorbei im Rahmen der Präventionsarbeit mit den Ehemaligen und wir versuchen einfach sowas wie einen Gesprächskreis mit den Jugendlichen aufzubauen. Haben wir getan und dieser Ehemalige, der Salvatore, der hat dann aus seinem Leben berichtet und er hat das folgendermaßen angefangen. Das werde ich nie vergessen. Da war am Tresen von dem Jugendcafé ein Glas Wasser. Und er hat dann die Jugendlichen einfach gefragt, kennt ihr das lebendige Wasser? Und dann die Jugendlichen, also ja, da steht ein Glas Wasser, aber lebendiges Wasser, was soll denn das sein? Keine Ahnung, erzähl mal. Da hat er daran sein Lebenszeugnis aufgebaut, wie er letzten Endes durch Jesus Christus das lebendige Wasser Gottes kennengelernt hat und ihn das aus tiefster Sucht und Kriminalität herausgebracht hat. Und Wochen später war ich alleine da, ohne Salvatore, und sie wussten den Namen nicht mehr, aber alle haben gefragt, wo ist der Mann mit dem lebendigen Wasser? Und einige Jahre später hat unser Bereich Fresh Up begonnen. Fresh Up ist etwas, was aus ehrenamtlicher Kraft entstanden ist. Und es ist so, dass Jugendliche ja oft auch am Wochenende, gerade freitagsabends in der Innenstadt abhängen, Alkohol trinken, kiffen. Manch einer ist erst 14, 15, manch einer schon weit über 20. Und wir sind seit vielen Jahren einmal im Monat, immer freitags nachts mit einem Bollerwagen unterwegs. In diesem Bollerwagen ist frisches Wasser, einfach Wasserflaschen abgepackt, Bibeln, Muffins, die wir gesponsert bekommen von Starbucks. Und wir sind unterwegs und zum einen wollen wir gerne Wasser gegen Alkohol tauschen. Manch einer macht das auch, weil häufig, wenn man nur Alkohol trinkt, rutscht man wesentlich schneller in eine Alkoholvergiftung, als wenn man noch andere Getränke, wie zum Beispiel Wasser, dazu trinkt. Aber wir fallen mit der Tür ins Haus und wir fragen diese Jugendlichen zum Teil, kennst du das lebendige Wasser? Und ich habe das vor vielen Jahren dann auch erlebt, als dieser Arbeitsbereich gerade angefangen hat. dass wir in den Maschwiesen waren, beziehungsweise am Maschteich hinterm Rathaus, ein großer Pulk von Jugendlichen da war und ich dann auch einen gefragt habe, hier willst du Wasser tauschen gegen Alkohol und kennst du das lebendige Wasser? Und er, was ist ein lebendiges Wasser? Ne? Und da meinte ich, ja, das kann ich ein bisschen näher erklären und hast du ein bisschen Zeit? Ne? Und er zückte sein Handy, ne? Ey Jungs, kommt mal her, hier gibt's organisches Wasser. Und da hatte ich so einen Pulk von Jugendlichen und konnte denen über das organische, lebendige Wasser erzählen. Also ein starkes Bild, was tatsächlich auch Leute, die überhaupt noch nicht Jesus kennen, irgendwie zum Nachdenken bringt. Ich habe mal ein bisschen geguckt in der Bibel, was es alles über lebendiges Wasser gibt. Und ja, das wäre dann das nächste Bild. In Jeremia 2, Vers 13. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Johannes 7, Vers 38. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser oder auch in der Elberfelder Ströme des lebendigen Wassers ausgehen wie ein starker Strom. Also es ist die neue Genfer Übersetzung. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Es gibt noch viel, viel mehr Bibelstellen. Und den heutigen Predigttext, den habe ich aus der Offenbarung rausgesucht, aus dem letzten Kapitel, Offenbarung 22. Und da geht es auch um das lebendige Wasser. Und zwar steht da Folgendes. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und dem Lamm und fließt die beiden Straßen entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, dass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, du sagst, dass dein Wort lebendig ist, dass es nicht leer zurückkehrt und dass es das bewirkt, was du möchtest. Und so bitte ich dich auch für uns jetzt, dass wir durch dein Wort an Glaubenskraft zunehmen, dass du es uns aufschließt und mit deinem Heiligen Geist in uns wirkst. Amen. Offen gestanden konnte ich lange Zeit mit der Offenbarung nichts anfangen. Ich habe vielleicht ab und zu mal das letzte Kapitel gelesen, weil dort so etwas Ermutigendes stand, aber die restlichen waren für mich echt schwer, düster und eher so mit dem besetzt, es geht zu Ende. Bis ich, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, das Buch von Uli Neuenhaus gelesen habe, dem Bibelschulleiter von Wiedenest, und er schreibt, die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Und deshalb passt es heute auch so gut, weil es ist tatsächlich, mit welcher Brille du die Offenbarung auch liest, wie sehr du dich auch vom Heiligen Geist gleich mal wieder inspirieren lässt, so diese berühmte Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Lesen wir vor allen Dingen das, was sich zerstört und zugrunde geht? Oder erkennen wir, dass die Offenbarung das Buch ist mit den meisten Verheißungen, das Buch ist mit den meisten Aufforderungen, zu Gott zu kommen, wo Gott nochmal so richtig um den Menschen wirbt und möchte, dass keiner verloren geht. Das Buch, wo nochmal am meisten deutlich wird, was Gottes Reich ausmacht und worauf eigentlich unser Blick fokussiert sein sollte, wenn diese Erde hier vergänglich ist. Und in der Tat kann man vom ersten Kapitel an das Buch so oder so lesen. Und ich habe auch mal gehört, das fand ich auch sehr erleichternd, dass die Offenbarung keineswegs chronologisch ist. Also sie zeitmäßig irgendwie aufeinander aufbaut, dann kommt das, sondern ich stelle mir das so vor, wie bei, kennt ihr noch von Hans Rosenthal Dalli Dalli? Ist doch die Generation hier, ne? Und da gab es ja immer Dalli Klick. Für dich zur Erklärung, Dalli Klick ist, ja? Du hast ein großes Bild, wo lauter Pixel sind und durch diese Verpixelung hast du keine Ahnung, was dieses Bild eigentlich sein soll. Und dann wird immer mit einem kleinen Mausklick ein Pixel weggenommen und du erkennst mehr, welches Bild dahinter ist. Und je eher die Mannschaft errät, was das für ein berühmtes Gemälde oder für ein berühmter Schauspieler ist, weil die Pixel immer mehr weggehen, desto mehr Punkte kriegen sie. Und klingt zwar komisch, aber so ähnlich ist es mit der Offenbarung. Die Offenbarung hat totale Zeitsprünge. Und man erkennt nur Fragmente von dem, wie Gottes Reich einmal sein wird und was sich hier auf der Erde bis dahin verändert. Und ich glaube, das Ziel ist, dass wir mit den Jahren, mit dem, dass wir ja auch reifer werden, an Weisheit zunehmen sollten, wenn es gut läuft, und vielleicht auch die Offenbarung immer wieder da im Austausch sind, im Gebet sind und sie auch lesen, dass wir zunehmen an dem, dass diese Dalli-Klicks weniger werden. Und wir in der Reise zu Gott hin immer mehr erkennen können von dem vollkommenen Bild Gottes. Von dem, wie einmal das Jerusalem sein wird, was er zeichnet. Von dem, was auf uns zukommt und was Reich Gottes bedeutet. Und das fand ich eigentlich einen guten Vergleich, mit dem ich was anfangen konnte. Also dieses Buch auch ist tatsächlich in recht einfachem Deutsch geschrieben. Kein hochtrabendes theologisches Geschwafel, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sondern es ist von Uli so geschrieben, dass man es eigentlich gut verstehen kann und dass man auch gut in die verschiedenen Kapitel eintauchen kann. Jetzt komme ich aber zum ersten Punkt. Und der erste Punkt, ja, genau, ich habe es in drei kleine Bereiche für euch aufgeteilt und der erste Punkt heißt Reinigung. Und hier in Vers 1 lesen wir ja gerade schon auch von dem Strom Gottes, der kristallklar ist, der vom Thron Gottes ausfließt, die breite Straße entlang, an dem die Bäume wachsen und der eigentlich alles so durchflutet. Und das finde ich ein starkes Bild, dass es vom Thron Gottes ausgeht und interessanterweise schließt die Bibel genauso, wie sie anfängt. Also wenn wir 1. Mose lesen, dann lesen wir vom irdischen Wasser. Dann lesen wir von dem, wie die Erde geschaffen wurde. Dann lesen wir von dem, wie das Wasser geteilt wurde. Und hier lesen wir von dem himmlischen Wasser. Wie eben tatsächlich der lebendige Strom, die Blätter der Heilung, das Licht Gottes, wie einfach diese neue Erde sein wird. Für mich schließt sich da ein Kreis, vom 1. Mose, Kapitel 1, bis hin zur Offenbarung, Kapitel 22. Reinigung. Reinigung, ich hatte mal vor vielen Jahren in einer Gebetsgemeinschaft einen inneren Eindruck gehabt. Ich sah eine große Töpferschale und unten in dieser Töpferschale war verkrusteter Dreck, Schmutz, richtig hart und rissig. Von oben kam kristallklares Wasser. Und es machte diesen harten Schmutz weich, brach ihn auf und es floss so lange, bis komplett der Schmutz draußen war und dann nur noch eine kristallklare Wasseroberfläche in diesem Gefäß gewesen ist. Als ich dieses Bild hatte, war mir sofort klar, was Gott mir sagen will. Es ging um einen inneren Reinigungsprozess bei mir. Ich wusste auch um den verkrusteten Schmutz oder ich konnte ihn erahnen und ich wusste sofort, ich brauche diese Reinigung. Ich brauche das Gebet. Ich brauche diesen Prozess, dass ich genau diese Bereiche Gott hinhalte und dass ich mich reinigen lasse. Und manchmal dauert das Jahre. Also auch bei Computenz merken wir, auch durch Medienkonsum entsteht so ein starker innerer Schmutz, der oft tief verkrustet sein kann. So viele Jugendliche und junge Erwachsene, die auch von Pornografie betroffen sind. Und es dauert manchmal Monate, Jahre, bis man von diesen Bildern auch loskommt. Sie haben so eine starke Prägekraft. Sie können tatsächlich so tief drinstecken. Und deshalb ist dieser Reinigungsprozess, das lebendige Wasser, finde ich, so ein starkes Bild, wenn es darum geht, genau dort eine Veränderung zu erleben. Das können aber auch andere Sachen sein. Das können teilweise Beziehungen sein, die zerrüttet sind. Das können Gedanken sein, wo man immer wieder auch über den anderen schlecht denkt. Einfach merkt, da ist manches böse. Und manchmal tendieren wir dazu, dass wir es verdrängen. Oder dass wir denken, ich lasse mich beten, dann wird alles gut. Aber häufig ist es ja nicht so. Klar erleben wir auch im neuen Land manchmal, dass jemand spontan geheilt ist, keine Entzugserscheinungen hat. Aber häufig ist es ein längerer Prozess. Und ich denke, bei diesem Reinigungsprozess ist es ähnlich. Wir sollen dieses lebendige Wasser durch uns hindurchfließen lassen, aber es ist etwas, was manchmal auch dauert, bis dieser verkrustete Dreck weg ist, bis starke andere Sachen, die uns über Jahre geprägt haben, da wirklich bereinigt sind. Das andere, was ich hier eben auch dachte, nochmal zu Jeremia 2, Vers 13. Ich hatte eben den Vers dort. Ihr erinnert vielleicht euch schwach. Es ging um die rissigen Zisternen. Ihr baut euch rissige Zisternen und kommt nicht mehr zum lebendigen Wasser. Heute soll es ja vor allem um Ermutigung gehen. Also ich will euch nicht ermahnen, sondern ich möchte euch ermutigen, zum lebendigen Wasser zu kommen. Und damals wusste jeder, was gemeint ist. Die Propheten haben ein Bild aufgegriffen, was jedem bekannt war. Man hatte Zisternen en masse und es war immer eine Felsnische, eine kleine Höhle. Man hat davor dann eben versucht, Steine zu legen, das zu vermörteln und darin dann Wasser zu sammeln. Und jeder wusste, der große Nachteil an rissigen Zisternen ist, A, das Wasser ist abgestanden und B, es fließt doch durch die Risse meistens Wasser durch und oft ist es nicht so zuverlässig und die Zisternen sind plötzlich leer. Lebendiges Wasser, die Quelle, die frisch ist. Jeder wusste, was damit gemeint ist und was der Unterschied ist. Und ich denke, das ist auch nach wie vor noch ein starkes Bild für uns. Wohin gehen wir, wenn wir erschöpft sind? Was machen wir, wenn wir tatsächlich merken, dass wir auch vielleicht an den falschen Quellen gesucht haben? Was sind vielleicht auch falsche Quellen, die wir manchmal gar nicht so im Alltag richtig erkennen? Und ich weiß nicht, ob ihr mal morgens die Losung lest. Meine Frau und ich machen das ganz gerne. Und jetzt, wo die Kinder nicht mehr da sind, nehmen wir uns auch Zeit für eine längere Gebetszeit. Und ich habe lange Zeit hauptsächlich täglich von der Losung gelebt. Bis ich im März, April, es war schon genau während des Lockdowns, einfach diesen Impuls hatte, anzufangen, so eine Jahresbibellese zu haben, wo ich in einem Jahr durch die Bibel gehe. Ja, ich mache es hier öffentlich. Ich habe noch nie die Bibel ganz gelesen. Und ehrlich gesagt waren meine Motivations- und Beweggründe nicht gerade sehr heilig. Bei uns im Haus gibt es immer mehr tatsächlich gerade ehemals Drogenabhängige, die anfangen, mit so eine Jahresbibellese zu lesen. Ja, und dann, ich saune mit manchen regelmäßig. Wir haben ja so eine Sauna auch im Haus und dann haben die das erzählt. Ne? Und irgendwie dachte ich, Mensch, wenn die das machen, dann musst du das eigentlich auch machen. Es geht doch nicht. Und also ich habe mich eher von diesem Druck ein bisschen motivieren lassen und auch von dem, dass für mich das eben auch dann, ja nicht wie so ein Wettkampf, aber ich dachte mir, dann will ich auch in der Bibel lesen und ich will auch so mit dran sein, sodass wir das auch gemeinsam im Haus machen. Und für mich ist das derzeit ein ganz großer Segen, dass ich tatsächlich dann meistens so mittags, nachmittags, wenn ich gerade so recht erschöpft bin, weil die Arbeit gerade auch so intensiv und so viel ist, dass ich dann öfters mal in den Garten oder sonst wo hingehen kann und dann einfach meine drei Kapitel in der Bibel lese, die oft auch so einen inneren Zusammenhang haben und ich so richtig in das Wort Gottes einsteige. Und die Frage ist immer wieder, wie viel Zeit nehmen wir uns für das Wort Gottes? Wie viel Zeit nehmen wir uns, um gerade auch durch das Wort Gottes uns ermutigen zu lassen? Und ich glaube, die Losung morgens ist zwar gut, aber ist nur so eine Speed-Lösung. Also so mal auf die Schnelle was mitnehmen. Fast Food könnte man auch sagen. Und ersetzt nicht das, wenn es darum geht, dass wir wirklich ja, das Wort Gottes tief in uns reinlassen. Und das entnehme ich hier auch. Lebendiges Wasser hat für mich ganz viel auch mit dem zu tun, dass das Wort Gottes auch gerade durch uns hindurchfließt. Ich habe hier geschrieben, wir brauchen die reinigende Kraft Gottes, wir brauchen den lebendigen Strom. Und es ist wichtig, weg von den Zisternen zu gehen, hin zum lebendigen Wasser. Ja, ich komme zum zweiten Punkt, Heilung. Hier im Text heißt es dann ja, einen Vers weiter, dass die Bäume an diesem Strom wachsen und die Blätter der Bäume, von denen geht Heilung aus für die Völker. Und interessanterweise, das griechische Wort, was hier steht für Heilung, ist Therapeian. Therapeian, davon ist das Wort Therapie auch entstanden. Gesundheit schenken, Heilung ermöglichen, diese physische und psychische Wohlbefinden erzeugen. Und Therapie bedeutet ja häufig auch, dass man nicht nur einen Bereich seines Lebens, sondern alle Lebensbereiche einfach ein Stück weit bereit ist, sich anzuschauen, weil vieles ja zusammenhängt. Und auch in der Psychosomatik hat man ja längst erkannt, dass Körper, Seele und Geist miteinander unterwegs sind und aufeinander reagieren. Und viele körperliche Erkrankungen haben öfters manchmal auch eine psychische Komponente, die vorweggegangen ist. Und deshalb ist dieser innere Heilungsprozess so wichtig. Die zweite Phase bei uns in Therapie, wir haben drei Phasen, drei Monate, die zweite Phase heißt innere Heilung. Nun könnte man aber fragen, hier wird das die neue Erde beschrieben, hier das vollkommene Jerusalem, warum ist da noch Heilung nötig? Es ist doch bereits alles vollkommen. Das ist doch ein Widerspruch eigentlich hier in dieser Bibelstelle, wo das an diesem Ort gar nicht mehr nötig ist. Und als ich da so Jesus gefragt habe, was soll das? Ich verstehe es nicht. Da muss ich an eine Situation denken, wo unsere Betriebsärztin ins Haus der Hoffnung gekommen ist. Und die hat jetzt sonst mit dem neuen Land nicht so viel zu tun und kommt immer nur für die Arbeitssicherheitssitzungen, wo wir auch jemanden Außenstehendes haben. Und sie hat sich das Gebäude angeschaut und auch den Garten und meinte, wow, hier ist ja ein Ambiente der Heilung. Hier ist ja ein Ambiente der Heilung. Und ich dachte mir, ja, hier wirkt auch der Heilige Geist. Das ist nicht unser Verdienst. Und ich dachte mir, vielleicht ist das so, dass dieser Ort, der hier in der Offenbarung 22 beschrieben wird, dass es ein Ambiente der Heilung ist für alle Völker, die da sind oder kommen. Und vielleicht ist das für uns auch wichtig, dass wir das lesen, wo wir noch nicht dort leben, wo es zwar das Reich Gottes schon angebrochen hat und der Tempel in unserem Herzen ist und somit auch schon das himmlische Jerusalem ein Stück weit in unserem Herzen ja wohnt, aber trotzdem wir noch in dieser Welt hier sind, mit unserem Körper, mit unserer Psyche, mit unserer Seele und dementsprechend ja alles unvollkommen ist. Vielleicht brauchen wir es, wenn wir diesen Blick auf das himmlische Jerusalem richten, dass wir genau um dieses Ambiente der Heilung wissen. Und deshalb ist die Offenbarung, glaube ich, auch so wichtig. Deshalb ist dieses Kapitel so wichtig. Weil es ist ja immer die Frage, welches Ziel hast du vor Augen? Worauf arbeitest du hin? Worauf lebst du hin? Und Erntedank, finde ich, bietet auch immer zwei Möglichkeiten. Zum einen zurückzuschauen, wofür kann ich dankbar sein? Was habe ich gesät oder was hat Gott in uns auch als Gemeinde gesät, wo wir jetzt dankbar ernten dürfen? Und was wurde gesät, was noch nicht aufgegangen ist? Oder was sehen wir, was haben wir als Hoffnung, als Vision für uns persönlich, für unsere Gemeinde mit Blick auf den himmlischen Jerusalem? Und es ist ja immer so, da wo die Arbeit zu viel ist oder da wo du Sorgen hast, da wo du dunkle Gedanken hast, da guckst du auf den Boden. Und du guckst nicht in den Himmel. Du kriegst Scheuklappen, der Blick wird enger. Und deshalb ist es so wichtig, auf die Blätter der Heilung zu schauen, auf den reinigenden Strom Gottes, auf diese kraftvollen Bilder des himmlischen Jerusalems, die unser Ziel sind, wo es bereits in den Herzen anbricht und dies, das der Fokus sein sollte. Ja, ich komme zum Schluss und zum letzten Punkt. Die Erkenntnis, das Licht Gottes. In Vers 5, da heißt es dann hier, dass es kein Licht mehr von außen gibt, dass keine Sonne mehr möglich ist. In Klammern, es gibt auch keinen Schatten mehr, weil Gott selbst das Licht ist, das strahlt. Ich musste sofort an unsere Lichtstunde denken. Also die Gruppenstunde in Therapie heißt Lichtstunde. Warum heißt sie Lichtstunde? Naja, es sollen viele Dinge ans Licht kommen, weil Sucht und Lüge, Sucht und Heimlichkeit oft miteinander verbunden sind. Die Macht der Lüge, die ist einfach noch sehr groß durch die Sucht. Auch aus Scham heraus versucht man, Dinge zu verstecken, zu verheimlichen. Und Lichtstunde deshalb, dass man eben über Dinge offen spricht, die entweder als Heimlichkeiten passiert sind oder die man mit sich rumschleppt. All das Dunkel, was noch da ist. Manches gehört ins Einzelgespräch und manches ist es gut, in der Gruppe anzusprechen. Und es ist oft auch sehr heilsam, wenn man merkt, dass ein anderer ehrlich über sich berichtet, dass es einem leichter fällt, auch selbst über sich ehrlich zu berichten. Und deshalb heißt unsere Gruppenstunde Lichtstunde. Und ich finde, das hat hier so einen doppelten Sinn. Also einerseits geht es natürlich um die Erkenntnis. Es geht darum, dass wir tiefer begreifen, was Gottes Reich für uns bedeutet. Und dass wir somit eben auch in Erkenntnis wachsen. Das Licht als Erkenntnis, die Wahrheit, die uns frei macht. Aber Licht auch als etwas, was zum einen natürlich Wärme ausstrahlt und Licht als etwas, wo es darum geht, dass wir unser Dunkel immer wieder zum Licht bringen. Und da möchte ich euch auch ermutigen, persönlich mit Gott, aber auch mit jemandem zusammen. Weil oft ist es wesentlich stärker noch, wo wir auch jemandem etwas bekennen, wo wir gemeinsames Gebet, trotz Corona, mit Abstand vielleicht, aber mit innerer Nähe, tatsächlich dann auch in Anspruch nehmen. Aber wir merken, es ist wichtig, dass ich eine Sache ans Licht bringe, damit sie nicht mehr so viel Macht über mein Leben hat. Bei uns im neuen Land finde ich da einmal total stark auch, dass wir am Schabbatabend, am Samstagabend einerseits eine Dankesrunde haben, aber auch eine Gebetsgemeinschaft, wo wir nochmal alle Dinge, die uns über die Woche beschäftigt haben, gemeinsam zu Gott bringen. Und da darf dann auch das Schwere auftauchen. Da kann dann auch genau das genannt werden, wo man an Grenzen gestoßen ist, nicht weiter wusste. Und es nicht für sich behält, sondern abgibt, an Gott loslässt und ihm immer wieder aufs Neue auch sein Vertrauen ausspricht. Eine Situation möchte ich euch noch nennen. Und zwar war das vor ein paar Jahren so, dass auch in der Clearingstation wir eine Mitarbeiterrunde abends hatten, wo eine große Belastung da war. Mancher Mitarbeiter war erschöpft, andere hatten viele Fragen zu der aktuellen Situation, wo unklar war, wie manches weitergeht, auch so diese ganze Generationsfragen und Zukunft, Mitarbeitermangel. Und das war schon sehr schwer. Und natürlich wünscht man sich als Leiter, dass man da Antworten geben kann, dass man Lösungen präsentieren kann. Ich hatte weder eine Antwort noch eine Lösung. Und habe einfach nur gesagt, dann lasst uns jetzt einfach zusammen dafür beten. Ich weiß auch nicht, was wir tun sollen. Und dann haben wir zusammen gebetet und wir haben auch so das Ritual, dass wir einander auch segnen, dass jeder, der möchte, sich in die Mitte knien kann und wir dann für ihn gebetet haben. Und während wir es so getan haben, gerade die so beladen waren, auch sah ich aus dem Fenster und sah dort einen fetten Sonnenuntergang, wie er gerade untergegangen ist. Und das hat mich unheimlich ermutigt, so diesen Sonnenuntergang zu sehen und auch damit zu verbinden, Gott ist da. Und seine Schönheit sein Eingreifen ist präsent, obwohl wir es nicht spüren können. Und das war dann auch das Einzige, was ich am Ende dann sagen konnte. Also wir waren ein Stück getröstet und gehalten durch das gemeinsame Gebet, dass wir füreinander da waren. Der Blick war nach oben gerichtet in den Himmel, das war gut. Und das war für mich gut, die Augen zu öffnen und den Sonnenuntergang zu sehen. Und gleichzeitig einfach, um Gottes Nähe zu wissen und daran festzuhalten, obwohl sich augenscheinlich an der Situation nichts verändert hat. Es hat sich dann durchaus eine Menge verändert, aber in dem Moment selbst geht es erstmal auszuhalten. Also ich fasse zusammen. Der Strom Gottes, das lebendige Wasser, als etwas, was reinigt, Kraft gibt, und das Wort Gottes, wie viel Raum geben wir dem, dass es uns wirklich durchfluten kann. Zurück zur Quelle, was ist für dich vielleicht auch zur Zisterne geworden? Die Blätter der Heilung, Therapean, wenn es darum geht, sich dem wirklich auszusetzen, aber gleichzeitig auch, worauf bist du fokussiert? Inwieweit ist es wichtig, auf das zu schauen, was einmal kommen wird und nicht aus dem Blick zu verlieren, weil gerade das auch eine starke Heilungskraft hat. Und das Licht Gottes als etwas, wo es darum geht, eine Erkenntnis zuzunehmen, aber eben auch das Dunkle ans Licht zu bringen. Ich schließe mit einigen Versen weiter. Es gibt auch ein Lied darüber, was bei uns im Neuen Land gern und oft gesungen wird. Und zwar heißt es dann hier in Kapitel 22, Vers 17: Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört und ebenfalls sagt, komm, wer Durst hat, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es gibt so ein altes Lied, das heißt, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und das ist uns im Neuen Land sehr ans Herz gewachsen. Und ja, das ist einer der letzten Verse hier in der Offenbarung. Lasst uns noch 1 bis 2 Minuten Stille sein, dass wir das Wort Gottes wirken lassen, dass wir nochmal das nachklingen lassen. Und in diese Stille hinein würde ich gerne noch ein abschließendes Gebet von der Predigt sprechen.